Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass Politik und Gesellschaft so intensiv über Homeoffice nachdenken würden, wie das seit diesem Frühjahr der Fall ist. Bis dahin war das ja allenfalls ein Label für ein paar wenige Vordenker, die darin so eine neue Form von Arbeit erkennen wollten. Keinesfalls auf jeden Fall das breite Phänomen, das wir in diesen Tagen erleben. Und was das angeht, hat Corona auch gezeigt, die Lernkurve, was die Digitalisierung angeht, die ist durchaus steil. Und da rede ich jetzt gar nicht mal von der Technik, die ist ja da, sondern wie gehen wir mit der Technik um? Wie integrieren wir die Digitalisierung in unseren Alltag und nicht nur den Arbeitsalltag, ohne dass wir uns zu ihrem Sklaven machen? Denn wenn wir ehrlich sind, viele Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, die werden jetzt feststellen, man ist eigentlich immer online, hat irgendwie dauernd den Blick auf die Mails. Und wenn wir auch ehrlich sind, die Zeit, die wir vor Bildschirmen verbringen, vor allem vor diesen kleinen, die in die Handtasche passen, die ist exponentiell gestiegen. Also wir müssen nicht nur lernen, die technischen Schwierigkeiten der Digitalisierung zu bewältigen, sondern auch lernen, uns bewusst der Technik zu bedienen. Darüber spreche ich mit der Medienforscherin Sabria David. Frau David, hallo.
Hallo, Herr Schulz.
Ich will unser Gespräch mit einer kleinen Selbstbeobachtung beginnen. Vor nicht allzu langer Zeit stand ich mal in einer Schlange im Supermarkt, voraussichtliche Wartezeit maximal 5 Minuten, und ich habe instinktiv mein Handy aus der Tasche gezogen, habe im Netz gesurft. Was sagt das aus über mein eigenes Mediennutzungsverhalten, dass ich diese überschaubaren 5 Minuten instinktiv mit dem Smartphone überbrücken musste?
Das ist ein ganz klassisches Phänomen, das Verschwinden der Pause durch die Digitalisierung. Also wir haben ja normalerweise in unserem Alltag immer Momente, die so Leerlauf sind, die können wir jetzt ganz praktisch mit unserem in der Hosentasche befindlichen Handy füllen. Und das entspricht natürlich eigentlich unserem Wunsch nach Effizienz und keine Zeit verschwenden und alles möglichst effektiv machen. Einerseits, und andererseits ist es aber so, dass es tatsächlich auch physiologisch eigentlich wichtig ist, dass man so Leerlaufzeiten hat. Also selbst wenn man dann in der Schlange steht und in die Luft guckt und sich denkt, Mist, was könnte ich jetzt Sinnvolles mit der Zeit machen, ist es physiologisch für das vegetative Nervensystem gut, dass sie da auch zwischendrin Phasen haben, wo sie nichts tun. Ich spreche ein Plädoyer für das Nichtstun und auch gelegentlich Langeweile. Langeweile ist ja auch etwas, was sehr verschwunden ist.
Wie machen wir das? Wie lernen wir denn einen bewussten, einen selbstgesteuerten Umgang mit Medien? Ich habe das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen Kinder, mit denen man noch eine feste Zeit vor dem Fernseher vereinbaren muss pro Tag.
Ja, Sie hatten das ja eben schon angesprochen mit der Kulturtechnik. Also wir haben jetzt eine Technik, die im Gegensatz zu früheren technischen Zusammenhängen eigentlich durchgehend funktioniert. Und früher war unsere Rolle als Mensch, die Technik ans Laufen bringen. Jetzt haben wir aber eine Technik, die eigentlich immer läuft, und daraus folgt, dass unsere Mediennutzerrolle eigentlich die gegenteilige ist. Also es geht darum, das auszuschalten, sich zu entziehen und zu kanalisieren und zu bremsen und zu priorisieren. Und das sind alles Kulturtechniken, die mit der Technik nicht direkt mitgeliefert werden. Die müssen wir erst uns erlernen und bewusst machen auch überhaupt, dass unsere Rolle nicht ist, immer verfügbar sein, sondern dass unsere Rolle auch bedeutet, eher dieses Rausziehen auch zu lernen. Und das ist die Phase, wo man die Kulturtechnik erst noch entwickeln muss.
Es ist ja schon so, dass neue Technik oder jede neue Technik eigentlich irgendwie auch neue Abhängigkeiten schafft. Viele Menschen behaupten von sich, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr Ziel zu finden, weil wenn sie das Navigationsgerät nicht einschalten können. Warum sind wir inzwischen so abhängig geworden von dieser ständigen, simultanen Erreichbarkeit, die ja früheren Generationen, ich sage jetzt mal, herzlich egal war?
Ja, das ist natürlich, bedient das unser urmenschliches Bedürfnis, bei den anderen zu sein. Ja? Also wir sind ja soziale Wesen, auch durch Corona ist uns das ja allen nochmal bewusst geworden. Wir wollen mit den anderen sein, also unser Überleben. Das ist ein ganz uraltes, in uns eingepflanztes Programm. Das bedeutet, ohne die anderen sind wir verloren. Wir müssen mit den anderen sein. Ja? Insofern sind wir eigentlich als Menschen der digitalen Gesellschaft von dem Höhlenmenschen gar nicht weit entfernt, weil der auch diese Angst hatte, morgens auf der Waldlichtung aufzuwachen und er schaut sich um und alle anderen sind weg. Ja, weil das ist so ein bisschen dieses Gefühl, weshalb man jede WhatsApp-Nachricht liest, weil man denkt so, ich bin jetzt vielleicht der Einzige, der das verpasst. Ja, und dann stehen wir da alleine im Wald. Und natürlich stehen wir jetzt nicht alleine im Wald und wir können auch ganz gut alleine überleben, aber trotzdem ist das, was uns da so reinzieht.
Eines der Phänomene, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat, sind ja die sozialen Netzwerke. Also ich möchte mal sagen, ein früher kaum vorstellbares Maß an Kommunikation. Und trotzdem beschleicht viele Menschen so ein bisschen das Gefühl, dass der Umgang mit diesen sozialen Netzwerken ihrem inneren Wohlbefinden auf Dauer irgendwie nicht so gut tut. Woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass man da zwar Nähe und Kontakt und Bindung sucht, also es ist eigentlich ein sozialer Suchimpuls, der uns ins Netz zieht, und gleichzeitig macht uns das aber ein bisschen unglücklich, weil wir das dann oft doch nicht so richtig finden. Also wenn wir nicht diese Balance haben, uns auch zu spüren, ohne dass wir eine Spiegelung haben, ohne dass wir eine Antwort kriegen, ohne dass wir sozusagen ein Zeugnis von uns selbst haben, dann ist das ja eine sehr, sehr hohe Verunsicherung. Und eigentlich können Sie sich dann, wenn Sie sich nicht selber spüren oder Ihre eigene Existenz nicht wahrnehmen, ohne dass Sie von einer anderen Seite, und sei es jetzt durch das Netz, beantwortet und gespiegelt werden, dann wird Sie das ja nie zufriedenstellen. Also für mich ist das auch ein bisschen ein Spiegel für eine Gesellschaft, wo sich sehr viele so entfremdet fühlen und irgendwie auch entkoppelt von größeren Zusammenhängen. Also wo man so nach Bestätigung sucht, aber eigentlich liegt da eine Verunsicherung zugrunde.
Wenn ich jetzt bei Twitter, nur ein Beispiel, das kann auch jedes andere soziale Netzwerk sein, wenn ich da ein Statement in die Welt setze, irgendwas kommentiere und die Reaktion dann kurze Zeit später auf meinem Bildschirm ist ein kleines Herz. Also irgendjemandem gefällt irgendwie das, was ich da jetzt fabriziert habe. Was löst dieses Herz? Ist natürlich auch sehr symbolisch. Was löst das in mir aus, so eine Reaktion? Beziehungsweise was passiert, wenn diese Reaktion vielleicht ausbleibt?
Also es gibt Studien, das finde ich ganz interessant, dass die Nutzung von sozialen Medien mit einer Ausschüttung von Oxytocin zusammenhängt. Und Oxytocin ist ja dieses Kuschel- und Nähe- und Bindungshormon. Das überrascht einen jetzt vielleicht. Aber das ist tatsächlich dieses Gefühl, bei den anderen zu sein und mit anderen verbunden zu sein und andere im Arm zu haben. Und das ist natürlich nicht Zufall, dass diese privatwirtschaftlichen Plattformen, deren Ziel ja die Verweildauer ist. Also je höher die Verweildauer der Nutzer ist, umso besser ist das für die Plattform. Und die triggern das natürlich. Und dass das die Herzen sind, das ist kein Zufall, weil das ist eine Art sozialer Verbindung. Und es zeigt auch, was das eigentlich für soziale Bindungselemente sind, die da benutzt werden. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt das iPhone sehen oder überhaupt viele, viele Produkte, die werden ja eigentlich mit so Streichelbewegungen bedient. Das ist ja auch kein Zufall. Also das triggert alles so Berührung, Nähe, gesehen werden, das triggert das alles.
Nun werden wir diese sozialen Netzwerke aber auch nicht los. Und das will ja auch keiner, denn die haben ja unzweifelhaft auch einigen Nutzen, viele Vorteile. Eben die Vernetzung hat ja auch viele Vorteile. Wie lernen wir denn einen, ich sage jetzt mal, gesundheitsfördernden Umgang mit sozialen Netzwerken, der uns so ein bisschen auch unabhängig von diesen Belohnungsmechanismen macht, die da eben triggern?
Ja, ich bin selber ein großer Freund von sozialen Medien. Also Twitter zum Beispiel, ein Leben ohne Twitter möchte ich mir gar nicht vorstellen, ja, weil es ja tatsächlich so auch ermöglicht, dass ich mit vielen Leuten in Kontakt komme. Und das Wichtige ist eben, dass man nicht die Plattform bestimmen lässt, was man wann macht, sondern dass man sich selber den Hut aufsetzt. Also ich nenne das souveräne Mediennutzung. Und der Souverän ist ja der König oder die Königin. Das ist derjenige, der den Hut auf hat und auch entscheidet, was getan wird. Und das ist eben wichtig, dass wir uns da den Hut aufsetzen und wir dann entscheiden, wann wir da rein wollen und wenn wir da Verbindung zu anderen aufnehmen wollen. Aber auch ist es wichtig, dass wir die Fähigkeit haben, uns da dann wieder rauszuziehen. Und zwar ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen oder ohne das Gefühl zu haben, wir müssen da jetzt trotzdem rein. Also dieses Souverän, dieses Rein und Raus, diese beiden Zustände herstellen können, selbstbestimmt, nicht reflexhaft, sondern reflektiert. Das ist das, wo dann man das Gute nutzen kann, aber nicht sich davon abhängig macht.
Klingt gut, und jetzt bleibt natürlich die Frage, wie ich das hinkriege.
Tägliches Üben. Das ist wie mit ganz vielen Sachen. Also das ist üben und sich jeden Tag vornehmen, ein paar Lücken zu lassen. Also wenn Sie das nächste Mal in der Schlange stehen, Herr Schulz, dann wird Ihre Hand zum Handy zucken und Sie werden aber sagen, nein, Ich werde jetzt die Hand nicht dahin führen. Ich werde jetzt einfach mal gucken und den Vögeln zuhören. Oder wenn Sie mit Freunden stehen und es gibt irgendeine Frage, dann versuchen Sie, der Versuchung zu widerstehen, die Frage sofort zu beantworten, indem Sie nachgoogeln. Und lassen Sie diese Lücke einfach da mal ein bisschen stehen und gucken, was passiert.
Sabria David, Medienforscherin und Mitgründerin des Slow Media Instituts. Ihr aktuelles Buch heißt Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, Medienresilienz, wie wir glücklich werden in einer digitalen Welt. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen.